Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Nachmittagsupdate.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Sven Dunker ist bei uns, der Country Manager von Plentific, und das ist ein Unternehmen, das gerade 85 Millionen Euro im Rahmen einer Series C Finanzierungsrunde eingesammelt hat. Ziemlich cool, wurde von einem Ex-WHUler gegründet und ist dabei, den Handwerkermarkt aufzurollen, und zwar mit einem ziemlich cleveren Modell. Wie das funktioniert, hört ihr gleich. Außerdem bei uns zu Gast Florian Meyer-Delfo. Er ist der Founder und CSO von Instellion. Ein Unternehmen aus Köln, das 3,2 Millionen Euro eingeworben hat und einen Marktplatz für Installateure aufbaut im Energiebereich. Also ist wirklich auch ziemlich cool. Da ist gerade unter anderem eingestiegen der Sonnen-CEO Christoph Ostermann und Eneco Ventures. Warum die beiden Unternehmen so spannend sind, hört ihr gleich. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's auch sofort los.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für zwei Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Interview.
Also ich freue mich sehr, Sven Dunker ist hier, Country Manager von Plentific. Hallo, hallo Sven.
Hallo Jan, wie geht's?
Ich möchte mich nicht beklagen. Ja, eigentlich ganz gut. Wie ist es bei euch? Ihr habt einen ziemlich guten Rückenwind, ne?
Wir haben einen sehr guten Rückenwind. Ich glaube, der ist in der PropTech-Szene wahrscheinlich in dem Umfang auch noch relativ einmalig, glaube ich. Mhm. Insofern, ja, wir freuen uns. Wir sind ganz glücklich.
Ja, ich hatte einen Artikel gesehen, da PropTech eines Ex-WHUlers bekommt 85 Millionen Euro. Das ist ja natürlich auch eine satte, stattliche Summe. Das Unternehmen kommt aus London, ne?
Das Unternehmen kommt aus London, wobei Cem, die beiden Gründer, Cem und Emre, kennen sich schon ein bisschen länger aus ihrer vorherigen Zeit, und Cem ist eigentlich gebürtiger Deutscher. Und lebt aber schon seit, ich glaube, 15 Jahren in London. Und deswegen wurde es dort gegründet, eigentlich mit einer ganz anderen Intention. Und wir haben uns eigentlich dahin entwickelt, wo wir heute stehen. Und wir haben eigentlich eine sehr spannende Vision für die Zukunft.
Okay, da kommen drei Fragen jetzt an dich. Einmal, was war denn die ursprüngliche Vision? Also das heißt, was habt ihr eigentlich vorgehabt? Dann sagst du, wo ihr heute steht, wo steht ihr denn heute? Und dann hast du über die Vision gesprochen. Machen wir es mal genau in der Reihenfolge, ja?
Okay, gute Vorlage wahrscheinlich. Also die Plentific wurde eigentlich, wie viele Unternehmen auch, Startups aus dem persönlichen heraus entwickelt, nämlich von Cem und Emre, die in England einfach Immobilien hatten und keine vernünftigen Handwerker gefunden haben, und haben daraus dann eigentlich eine Marktplattform gebaut für ein B2C-Segment, ähnlich wie vielleicht mal MAR Deutschland. Man hat dann aber relativ schnell festgestellt, dass ein anderer Markt und Fokus auf dem B2B deutlich interessanter ist, weil auch hier ein sehr hoher Bedarf besteht, gerade in England. Man hat hier sehr früh spannende Kunden wie Notting Hill Genesis gefunden, im Bereich Social Housing, das nennt man in Deutschland ja kommunaler Wohnungsbau, die hier einen riesen Bedarf gesehen haben und wir diese Kunden als Kunden gewinnen konnten und daraus dann das Produkt auch weiterentwickelt haben.
Ja, ihr bezeichnet euch als PropTech. Was jetzt genau davon ist PropTech?
Naja, wir digitalisieren im Wesentlichen den ganzen Bereich der Auftragsannahmevergabe für Reparaturen und Instandhaltung. Das Spannende ist, dass viele dieser Bereiche sehr rudimentär bisher nur digitalisiert worden sind. Und wir entwickeln das natürlich durch die zentrale Datenerfassung weiter. Das heißt, wir sind von der ursprünglichen Intention eines Marktplatzes, wir bringen zwei Demand und Supply zusammen, haben uns weiterentwickelt in den Bereich Data Analytics. Das heißt, wir ermöglichen eigentlich Data Mining für unsere Kunden, dadurch, dass sie diesen kompletten Prozess mit einer nie dagewesenen Transparenz durchführen können und dadurch viel mehr Insight bekommen über ihre nachgelagerten Prozesse, wenn es darum geht, die Instandhaltung der Immobilien sicherzustellen, den Werterhalt sicherzustellen. Hm. Man muss sich vorstellen, das ist vom Zeitaufwand ungefähr 40-50% im Property Management. Und von den Instandhaltungskosten und den Ausgaben ist das ein wesentlicher Faktor, der bisher vom Bereich der Operational Efficiency komplett vernachlässigt worden ist. Und hier ist für uns ein Riesenpotenzial, was wir für die Kunden heben können. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel mit einem unserer Kunden in Deutschland eine Kostenstudie durchgeführt, wo wir Kosten, die sie in der Direktvergabe oder im Marktplatz miteinander verglichen haben über Plantific. Und der Kunde hat sich selbst nachgewiesen, dass er im Schnitt ungefähr 20% an Kosten bei der Instandhaltung einsparen konnte gegenüber der Direktvergabe. Also immenses Potenzial für alle Immobilienbesitzer.
Und ab welcher Größenordnung geht das denn los bei Immobilien eigentlich? Sind das dann Großimmobilien zwangsläufig oder beginnt das bei der weiß nicht, Einzimmerwohnung?
Naja, wir haben, also Immobilien für uns sind natürlich auch die Einzimmerwohnung, ganz klar. Wir haben B2B-Fokus, das heißt, wir konzentrieren uns nicht auf die Privatindustrie hier, sondern auf die gewerbliche Industrie oder kommunale Industrie auch in dem Umfang. Unser kleinster Kunde hat tatsächlich 350 Immobilien, unser größter Kunde hat 80.000.
Okay. Und das heißt, das sind wahrscheinlich auch hinterher eure, sag mal, strategischen Mehrwerte. Das heißt, solche Partnerschaften muss man irgendwie aufbauen, ne? Dass man eben mit großen, weiß nicht, Wohngesellschaften, Wohneigentümern dann eben Partnerschaften schließt, ja?
Ja, es ist natürlich Partnerschaft im wesentlichen Sinne, weil wir natürlich auch gemeinsam das Produkt mit den Partnern weiterentwickeln. Wir haben ein spannendes Thema, der Cem hat dann das Property Labs ins Leben gerufen. Das heißt, wir gehen zusammen mit unseren Partnern und den Kunden der Industrie gewisse Probleme an, definieren die Probleme gemeinsam und erarbeiten dann die Lösung zu diesem Problem. Da sind einige unserer Produkte entwickelt worden, herausgekommen, die mittlerweile eine hohe Adaptierung im Feld natürlich auch wiederfinden und damit dann auch Mehrwerte für die Industrie schaffen. Und auf den dritten Punkt von vorhin zurückzukommen, die Vision, wo wollen wir hin? Zum einen, wir haben einen ganz klaren Fokus auf eine globale Vision. Das heißt, wir sind jetzt schon in 3 Ländern tätig. Wir haben kürzlich die USA gelauncht und haben auch da die ersten Kunden. Und wir werden mit unseren Investoren und mit den Partnern, die wir haben, haben einen ganz klaren Auftrag bekommen, das Ganze international bis in Asien zu treiben. Das heißt, dort, wo wir heute stehen, werden wir nicht stehen bleiben. In Europa schauen wir uns mittlerweile 4, 5 weitere Länder an für die Erweiterung der Plattform und werden darüber dann auch in Richtung Asien in den nächsten Jahren sicherlich auch uns erweitern. Das wird natürlich ein bisschen Zeit brauchen, aber das ist sicherlich die Vision, wo wir hinwollen.
Ja, nee, mega spannend. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen zu eurem Geschäftsmodell und auch der Zielgruppe, ja, und den Mehrwerten. Weil, sag mal, in der Startup-Szene ursprünglich oder typisch ist es ja so, man hat eher dieses Modell Cut out the middleman. Und jetzt kommt ihr quasi, macht das Gegenteil, ihr packt quasi einen Middleman dazwischen. Also warum ist das so attraktiv?
Es gibt verschiedene Gründe. In Deutschland haben wir natürlich ein sehr starkes Handwerk. Aus guten Gründen. Wir wollen das auch nicht ausschalten oder irgendwie kontrollieren. Ganz im Gegenteil. Wir wollen es bei der Digitalisierung unterstützen. Wir haben sehr starke Partner von jungen Handwerksunternehmen, die hier den Marktzugang suchen und das über uns auch schaffen. Das heißt, wir bieten hier auf der Handwerksseite auch entsprechende Mehrwerte, die man teilweise unter Plantific so nicht bekommen kann. Wir optimieren auch die Zahlungsprozesse. Der Cashflow wird verbessert. Das führt dazu, dass sie Materialeinkauf optimieren können, mehr Leute einstellen können, etc. pp. Auf der Immobilienbesitzerseite liefern wir dann das Netzwerk dazu. Das heißt, wir geben ihnen Zugang zu mehr Handwerk, zu mehr Handwerkern, zu mehr Servicedienstleistungen. Und über die Plantific-Plattform selber sind wir in der Lage, bestimmte Services auch zu optimieren. Das heißt, wir sehen eine starke Verbesserung der Transparenz zum einen. Das heißt, wir reduzieren den Arbeitsaufwand bei den Bestandshaltern und den Verwaltern, den Property Managern substanziell, teilweise bis zu 70% im Tagesgeschäft. Und wir können dadurch auch eine bessere Mieterzufriedenheit hervorbringen, weil wir die Servicezeiten von einem Problem gemeldet bis ein Problem behoben, teilweise um bis in der Spitze 40% verkürzen können. Das heißt, auch die Mieter haben dadurch einen Vorteil. Das heißt, wir haben einen erhöhten Wettbewerb, wir haben einen besseren Supply für die Verwalter. Die Mieter sind zufriedener, weil sie einen besseren Service kriegen. Wir reduzieren die Anzahl von Anfahrten dadurch, dass wir die Problemstellungen transparenter zu den Handwerkern liefern. Die wissen im Vorfeld viel genauer, was das Problem ist, müssen nicht so oft dorthin fahren und haben am Ende des Tages die Möglichkeit, mit uns zu wachsen, also auch einen besseren Cashflow zu haben. Das heißt, wir haben eigentlich drei Parteien in diesem Bereich, die alle drei Vorteile rausziehen. Und das ist auch unter anderem einer unserer Mehrwerte.
Also mit euch eigentlich vier Parteien dann, ne?
Mit uns sind vier Parteien.
Ja, genau. Ja, und also Mieter, lass mal ganz kurz darüber sprechen. Der Mieter, du sagst, der freut sich und führt das denn hinterher zu zählbaren Effekten beim Vermieter? Weil darum geht es ja eigentlich. Also kann man dadurch quasi den Preis pro Quadratmeter zum Beispiel steigern, den erzielbaren Preis? Oder ist sowas, sag mal, habt ihr vielleicht auch sogar so eine Art Gütesiegel, dass ihr sagen könnt, dieses Haus wird, ich weiß nicht, betreut von Plentific? Ist das ein Weg, den man hinterher mal gehen kann?
Das ist ein spannendes Thema. Also wir haben, wenn man sich das im internationalen Kontext anschaut, ist Deutschland hier natürlich von der Qualität der Handwerker prinzipiell sehr hoch angesiedelt. Wir haben ein sehr hohes Qualitätsstandardmanagement in der Industrie durch die ganzen Handwerkskammern, Meisterkarte etc. pp. Das wird schwierig sein, das noch zu steigern. In England ist es ein bisschen anders. In England, ich sage mal ein bisschen, der dann einen Schraubenzieher anhalten kann, darf sich Elektriker schimpfen. Ist nicht ganz so schlimm, aber da haben wir natürlich schon auch die Möglichkeit, durch unsere Qualifizierung, die wir bei den Handwerkern durchführen, sicherzustellen, dass die Handwerker, die dann zu den Mietern kommen, auch entsprechend qualifiziert sind und auch eine gute Leistung bringen. Das heißt, die Service und die Qualität am Bau ist natürlich besser. Dadurch wird der Mieter wieder zufriedener. Und wir sind natürlich auch für den Immobilienbesitzer, er hat eine gewisse, ich sag mal doch, Leistungsgarantie, eine Qualitätsgarantie, die für seinen Werterhalt seiner Immobilie, was ja auch ein wesentlicher Faktor ist, ganz immens ist. Ich kann ein anderes Beispiel aufbringen. Wir haben, ohne jetzt Namen zu nennen, aber einer unserer Mitarbeiter ist tatsächlich Mieter von einem etwas größeren Bestandshalter in Berlin, sage ich mal so schön. Der hat im November deren Service-Dienstleistungen ausgelagert an einen sogenannten technischen Facility Manager. Der Kunde ist auch kein Kunde von uns, noch nicht. Aber der hat im November einen Wasserschaden im Badezimmer, neues Gebäude, keine 5 Jahre alt, Wasserfleck im Bad. Er hatte mittlerweile 9 Termine. 9-mal ist ein Handwerker gekommen, Fliesen abgehauen, die Wanne ist verdreckt, Bad hat nicht funktioniert, der Ausguss ist verstopft. Er hat immer noch ein Riesenloch drin und noch immer ist nicht repariert. Das sind die Negativbeispiele, die Mieter heutzutage erfahren können, wenn nicht qualifizierte Handwerker oder nicht optimale Instandhaltungsprozesse hinterlegt sind. Und das ist genau der Punkt, wo wir reingehen und sagen, hey, wir optimieren diese Prozesse, das darf nicht passieren. Wir müssen sicherstellen, dass die Immobilie den Wert erhält oder gesteigert wird, dass die Mieterzufriedenheit hoch ist, um auch dann noch Mietkürzungen natürlich auch zu vermeiden. Wir haben auch ein anderes Beispiel, ganz spannend. Wir haben, da soll ich jetzt keinen Namen nennen, aber einen kommunalen Wohnungsbauanbieter im mittleren Westen von Deutschland, der natürlich bei seinen Ausschreibungsverfahren auch seine Partner hat für die Leerstandssanierung. Also wenn der Immobilie ein bisschen älter ist und gerade leer steht, wird gerne auch mal Geld in die Hand genommen, um die auf den neuesten Stand zu bringen. 60 Immobilien kontinuierlich im Backlog, die nicht wieder vermietet werden können. Konsequenz daraus, der Immobilienbestandshalter verliert im Monat ungefähr 200.000 Euro an Mieteinnahmen und das kontinuierlich. Und diese 60 Immobilien fehlen natürlich dem Mietmarkt. Das heißt, die angespannte Mietsituation wird dadurch noch verschärft. Was wir in der Lage waren, wir haben zusätzliche Partner mit in diese Beziehung reingebracht. Wir sind jetzt gerade dabei, diesen Backlog von 60 Immobilien, der kontinuierlich bestanden hat, zu reduzieren. Unser Ziel ist es, mit dem Kunden zusammen das bis zum Jahresende auf Null zu bringen. Das heißt, wir sparen oder wir optimieren das Betriebsergebnis des Immobilienbestandshalters und wir führen diese Immobilien schneller wieder im Mietmarkt zu, sodass die Leute auch entsprechend mehr Auswahl haben und auch Wohnungen haben zu mieten.
Und was würdest du denn sagen, wie viel von eurem, also prozentual gesehen, wie viel von eurem Business ist tatsächlich digital und wie viel ist dann hinterher einfach nur die Vermittlung von oder auch tatsächlich die Ausführung?
Wir sind dann komplett digital. Also wir haben unsere kompletten Prozesse von Auftragsannahme, also ein Mieter könnte einen Auftrag melden, bis hin zur Bezahlung ist ein durchgängig digitaler Prozess bei uns. Wir haben auch Diskussionen mit Kunden, wie schnell das dann aufzusetzen ist. So, Digitalisierung hat in vielen Köpfen der Leute, bringt Kopfschmerzen, ob das ein Verwalter ist, ein Bestandshalter, weil die natürlich aus einem anderen System kommen. Die haben ähnliche älteren Legacy-Systeme im ERP-System, wo die 6 bis 12 Monate Projektzeitlaufzeiten hatten, im Ende Manpower gebunden haben. Und das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben im Schnitt brauchen wir 1 bis 2 Wochen, um einen Neukunden aufzusetzen, sodass er komplett dran arbeiten kann. Unser Rekord liegt sogar bei 3 Tagen. Das heißt, der Digitalisierungsprozess für diesen relativ großen Anteil an, ich sag mal, Arbeitslast ist bei uns sehr schnell digitalisiert. Und die Kunden sehen innerhalb von ehrlicherweise 4 Wochen, glaube ich, je nachdem, wie schnell man sich auch auf diese neuen Prozesse einlässt, entsprechende Mehrwerte. Wenn das hier Frage beantwortet, bin ich ganz sicher, aber bei uns ist eigentlich alles digital. Das Einzige, was bei uns noch nicht digital ist, ist, was wir noch mitliefern, ist eine Service-Dienstleistung, die mit inkludiert ist. Das heißt, jeder Auftrag, den der Kunde auf dem Marktplatz draufsetzt, um entsprechend Angebote zu bekommen, wird von uns nochmal mit dem Team gemonitort. Und wenn wir bestimmte Tickets haben, die bestimmte Aufträge haben, die nicht genügend Engagement kriegen von den Handwerkern, weil wir vielleicht dort noch für diese eine spezielle Gewerk nicht genügend Handwerker hätten oder die bestehenden zu viele Aufträge haben, dann gehen wir aktiv raus und akquirieren nach.
Und das Stichwort Handwerker, also ich verstehe richtig, das sind jetzt eben externe Subunternehmen, die dann von euch beauftragt werden, die sich einfach bei euch quasi registriert haben. Warum ist das so? Warum sind die nicht festangestellt?
Das sind keine Subunternehmer, das sind Unternehmen, wir sind auch nicht der Vertragspartner für diese Aufträge. Wir sind nur die Technologieplattform und der Vermittler. Mhm. Das heißt, die Aufträge werden von regulären Handwerksunternehmen durchgeführt und nicht durch uns. Also wir sind nicht derjenige, der beauftragt wird, eine Wohnungssanierung durchzuführen, sondern wir sind die Technologieplattform, die es ermöglicht, diese Sanierung auszuschreiben und dann entsprechend die Angebote zu
bekommen. Also tatsächlich wie bei MyHammer damals, ja?
Vom Prinzip her wie MyHammer und ein bisschen anders, wie es vielleicht eine andere Plattform macht in Deutschland.
Was hat denn MyHammer nicht richtig gemacht, dass ihr jetzt überhaupt Platz findet? Weil ich habe mal auf Google Trends geguckt, MyHammer ist so ein bisschen stagniert oder ist so ein bisschen rückläufig, das Suchvolumen. Das Modell scheint also jetzt nicht total durch die Decke gegangen zu sein. Was macht ihr jetzt anders?
Naja, man muss ganz klar differenzieren, MyHammer ist ein B2C-Produkt und wir sind ein B2B-Produkt. Das heißt, auch MyHammer, das nutze ich auch ab und zu mal oder habe ich früher genutzt, aber da habe ich keine Qualitätskontrolle bei den Handwerkern, für mich zumindest nicht. Und Handwerker haben das Problem, dass sie, ich will nicht schlecht darüber sprechen, aber Handwerker zahlen bei uns zum Beispiel keine monatlichen Gebühren oder keine Verbindungsgebühren und Angebotsgebühren. Das heißt, Handwerker zahlen bei uns nur Gebühren, wenn sie denn auch tatsächlich einen Auftrag gewonnen haben und bezahlt werden. Wenn Geld fließt, erst dann. Das heißt, sie gehen keinerlei Risiken ein und sie bekommen bei uns Aufträge von Professionals. Das heißt, anders als auf einer B2C-Plattform, wo die Aufträge auch mal schnell gelöscht werden oder gar nicht vergeben werden oder ich muss dann vielleicht mit etwas mit einem Rechtsanwalt oder mit einem Lehrer mich auseinandersetzen, der sagt, das ist aber nicht schön gestrichen hier. Das ist dort nicht der Fall. Wir haben auf der einen Seite sehr professionelle Immobilienverwalter und Property Manager, die in einer sehr professionellen Weise die Aufträge vergeben und auch entsprechend abnehmen und auch entsprechend bezahlen. Das heißt, die Aufträge, die auf der Plattform sind, sind reell, müssen auch vergeben werden, verschwinden nicht irgendwie. Und wenn ich dort ein Angebot abgebe als Handwerker, dann kann ich auch sicher sein, dass ich einer von 3 oder 4 bin, der den Auftrag dann auch bekommt und auch entsprechend schnell bezahlt werde.
Mhm. Ja,
ich ganz darauf eingreifen darf, wir haben eine durchschnittliche Bezahldauer von 4 Tagen. Das heißt, der Handwerker hat bei uns einen deutlich schnelleren Cashflow gegenüber einem Industrieschnitt von teilweise 40, 45 Tagen, wo er mit der Bezahlung der Rechnung rechnen kann. Und das hilft den Handwerkern natürlich auch immens sozusagen.
Mhm. Ja, ich hatte ja vorhin gefragt nach analog versus digital, ne, und das, der Hintergedanke dabei war, ich versuche rauszubekommen, mit welchen anderen Plattformen man euch vergleichen kann. Wäre es falsch zu sagen, ihr seid eigentlich relativ nah auch am Lieferando-Modell zum Beispiel, wo man jetzt sagt, da werden quasi Gäste, also hungrige Gäste und Restaurants zusammengebracht?
Ja, ein schöner Vergleich habe ich bisher noch nicht gesehen. Also wir haben uns mal gesehen, wer ist euer Wettbewerb, dann habe ich in der Regel keinen wirklichen gefunden. Lieferando habe ich bisher noch nicht so gesehen. Aber
es wäre schon nicht als Wettbewerb, sondern eher so vom Modell her. Ne?
Vom Modell her. Ja. Ja, ich glaube, es gibt ein vielleicht vom Prinzip her schon. Wobei wir uns, glaube ich, sehr in den Bereich der Analyse hinbewegen werden. Mhm. Also Celonis ist für mich ein anderes Beispiel, wo ich sage, wir sind ein Data Miner. Wir erlauben Data Mining, Data Processing in der Zukunft. Wir haben jetzt auch ein neues Produkt gelauncht, gerade für die Kunden, nennt sich Data Analytics Manager, wo wir Benchmarking ermöglichen. Das heißt, ich kann sehr tiefe Analysen in meinen Ausgaben durchführen bezüglich Standorte, Handwerken, Gewerke, Dienstleistungen, um operativ meine Prozesse zu optimieren und die Ausgaben zu reduzieren. Ich kann Problemimmobilien sehr schnell analysieren, identifizieren. Ich kann meine ESG-Maßnahmen, die auch für die Industrie extrem wichtig sind, besser auskoordinieren, um langfristig hier die Investitionen, die ich getätigt habe, die ja doch sehr immens sind, nicht nur zu schützen, sondern zu optimieren und die Ausgaben, das heißt mein Balance Sheet, auch nochmal entsprechend zu verbessern. Okay. Haben wir durchgerechnet, ja. Wenn ich, also wir haben, wenn man sich eine LEG anschaut, zum Beispiel, die teilweise 60 Millionen Euro im Jahr ausgibt an Instandhaltungsmaßnahmen und 20% dieser Maßnahmen über den Marktplatz ausgegeben werden können, können wir den Balance Sheet um 4% verbessern.
Hm. Nee, das finde ich jetzt super spannend, was du sagst, weil das klingt nach einem zweiten Revenue Stream, ne? Also ich dachte jetzt quasi, ihr kriegt euer Geld von den durch die Provision. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen gefragt, weil die Provisionen im Restaurantbereich sind ja irgendwie so um die 25-30%. Da wollte ich ja gleich mal fragen, ob das bei euch in einer ähnlichen Dimension sich abspielt oder ob es deutlich weniger ist. Aber jetzt eben, ganz kurz noch, jetzt eben klang das aber auch so, als hättet ihr quasi ein Software-as-a-Service-Modell auch für die Immobilienbesitzer, richtig?
Das ist so. Wir haben ein zweiseitiges Geschäftsmodell. Wir haben Software as a Service Gebühr für die Immobilienbesitzer. Die richtet sich ein bisschen nach den modularen Systemen, die sie uns nutzen möchten. Das sind wir sehr flexibel und agil. Ist ein relativ offenes Geheimnis. Es kostet halt einen gewissen Obolus pro Unit pro Monat. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite den Marktplatz, wo wir von den Handwerkern eine Gebühr nehmen, aber die ist nicht im Bereich 20-30%, da haben wir keinen einzigen Handwerker, sondern auch das ist offiziell einlesbar in den AGBs mit 10%.
Mhm. Und es ist aber auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, dass ihr quasi auch einen Aufschlag rechtfertigen könntet gegenüber den Immobilienbesitzern, weil das könnte ja auch sein, dass euer Service einfach quasi on top nochmal eine transparente Fee Richtung Auftraggeber hinterher.
Wir haben Modelle, wo sowas mit drin ist, gerade in England auch. Und wir werden das gegebenenfalls auch in Deutschland evaluieren, inwieweit das umsetzbar ist, wo wir auch auf der Immobilienbesitzerseite auch nochmal eine Transaction Fee nehmen von einem Marktplatz, aus verschiedenen Gründen heraus. Es ist ein sehr spannendes Modell in England, was wir auch in Deutschland jetzt im nächsten Jahr platzieren werden, ein sogenanntes Dynamic Procurement System. In Europa ist es so, dass jeder öffentliche Auftraggeber, also jede kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland, auch in England und ganz Europa, muss ab einem gewissen Volumen entsprechende Ausschreibungen durchführen. Und diese Ausschreibungen sind extrem aufwendig. Und diese Problematik in den Ausschreibungen, dieser immense Aufwand, haben wir dadurch reduziert, indem wir ein Einkaufsframework aufgebaut haben in England, der den europäischen Richtlinien entspricht. Das heißt, einige unserer Partner in England selber kaufen oder schreiben ihre Reparaturen, Standardmaßnahmen über diesen Framework, über Plentific aus und müssen das nicht mehr nach europäischen Richtlinien ausschreiben. In diesem Framework, der wie gesagt den europäischen Richtlinien entspricht, sparen sich unsere Kunden diesen Ausschreibungsprozess, der wie gesagt sehr aufwendig ist und sehr zeitaufwendig ist, und können Plentific als Ausschreibungsplattform nutzen. Das heißt, von kleinen Aufträgen bis großen Aufträgen geht das jetzt nur noch über Plentific. Und diese Kosten, die man normalerweise auf der Handwerkerseite dann an Marketing-Fee einnehmen würde, belasten wir tatsächlich da den Kunden, weil das die Vorgaben der Europäischen Union entsprechend erfordern, dass der Zugang und die Verteilung dort kostenfrei sein darf. Auch hier werden wir diesen Einkaufsframework in Deutschland platzieren. Wir haben schon die ersten Gespräche geführt mit einigen großen und mittelgroßen kommunalen Wohnungsbauanbietern, die da sehr starkes Interesse dran haben. Mhm. Den Anbieter, den ich vorhin erwähnt habe, mit seinen 60 Wohnungen, hat allein einen 8-monatigen Prozess in der Vorbereitung, Ausschreibung, Analyse der Angebote, die er alle 2 Jahre durchführen muss. Und mit Plentific gehen wir davon aus, dass wir das komplett eliminieren können, indem wir diesen Prozess einmal implementieren, diesen Einkaufsrahmen, und dann entsprechend auch unter anderen kommunalen Anbietern anbieten können. Das Spannende hier ist, jeder andere kommunale Anbieter kann auf diesen Framework mit draufkommen und sich daran beteiligen. und spart sich dann zukünftig diese Ausschreibungsprozesse, die teilweise wirklich sehr viel Manpower und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
Ja, cool Sven, also das klingt mega spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Ist ein spannendes Modell, bin sehr gespannt, wie das in Deutschland sich auch etabliert. Aber du sagst ja jetzt gerade, ihr wollt sowieso international gehen, von daher ist Deutschland auch nur ein Markt von vielen wahrscheinlich. Also weiterhin viel Glück dabei. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Ja, wir haben, wenn man sich den Markt anschaut, wir haben im Gegensatz zu England, hier sind wir in Deutschland ein bisschen schneller unterwegs, was neue Sektoren angeht. Aha. Also in England sind wir ursprünglich aus dem reinen Social Housing heraus in Central London unterwegs. Wir sind in Deutschland aufgrund eines bestimmten Kunden sehr schnell sehr breit geworden, was die Flächenabdeckung angeht. Wir sind aber auch in verschiedene Sektoren vorgedrungen. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur in den reinen Immobilienbestandshaltern unterwegs, sondern wir haben sehr hohe Akquiseraten in dem Bereich der Immobilienverwalter. Und wir haben auch die ersten Versicherer und Assekuranzen als Partner und Kunden gewinnen können in Deutschland. Und hoffen, dass wir da im Oktober auch mit den Kunden launchen können. Das heißt, der Versicherungssektor und auch für uns der Hotelsektor sind für uns sehr interessant. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr, sehr großen Markt für uns entdeckt, den wir zusätzlich zu unseren eigenen Kernmärkten noch weiter auf- und ausbauen können. Das heißt, die Wachstumsprognosen sind sehr gut. Das sind zwar auch sehr steil, die Ziele, aber wir sind auch sehr frohen Mutes, dass wir das auch alles erreichen können.
Super, Sven. Du, dann drücke ich die Daumen, wie gesagt, und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn es große Neuigkeiten bei euch gibt, sag gerne Bescheid, ja?
Sehr gerne. Vielen Dank.
Startup Insider Daily. Interview.
Also, ich freue mich sehr, Florian Meyer-Delfo ist hier, Co-Founder und CSO von Instellion. Hallo Florian.
Hallo Jan, grüß dich. Schön, dass wir hier sein können.
Ja, großartig, dass du hier bist. CSO bist du, ne? Das heißt, du bist für den ganzen Umsatz verantwortlich.
Das ist richtig und die Strategie, wobei mein Mitgründer und ich teilen uns das auf. Er ist bei der Muttergesellschaft, die die Plattform betreibt, in der führenden quasi CEO-Position. Ich mache die CEO-Position in der Tochtergesellschaft, die das ganze Installationsgeschäft und die digitale Installationsplattform sozusagen umsetzt.
Okay, also Installationsgeschäft und Plattform, da sind wir schon mittendrin im Thema. Was macht ihr denn genau?
Genau. Wir sind im Prinzip ein hybrides Geschäftsmodell. Wir sind auf der einen Seite ein Plattformbetreiber, der zwischen den Auftraggebern, das heißt also den Firmen, die PV-Anlagen an Endkunden verkaufen, das sind Energieversorger, das sind Online-Vertriebsfirmen und den Handwerkern, die diese Aufträge dann am Ende ja realisieren müssen, dürfen und wollen, vermittelt. Das heißt, wir bringen die freien Kapazitäten, die es im Markt gibt, zusammen mit denjenigen, die freie Kapazitäten suchen und sind damit eine digitale B2B-Plattform im Bereich PV, Speicher, Ladeboxen. Und weil dieses Geschäft sehr stark boomt und wir von unseren Auftraggebern immer weiter gefragt werden, könnt ihr das nicht auch selber, haben wir seit letztem Jahr auch angefangen, selbst Montage-Hubs aufzubauen, deutschlandweit, um sicherzustellen, dass diejenigen Auftraggeber, die auf unserer Plattform einen Montageauftrag einstellen, auch sicher eine Abarbeitung dieses Auftrags gewährleistet bekommen.
Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde bei euch. Jetzt habe ich mich, du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie ihr vorgeht und wie ihr aufgestellt seid. Ich habe mich gefragt, Thermondo hier aus Berlin, ist das ein Ideengeber oder seid ihr inspiriert oder seid ihr ganz, ganz unterschiedlich unterwegs und das sieht nur von außen so aus, als wäre die relativ ähnlich?
Ich glaube, wir sind im Detail schon sehr unterschiedlich unterwegs. Also ich kenne den Philipp Pauster sehr gut. Wir haben ja beide, in meinem Fall die Vorgängerfirma Greenergetic, zeitgleich gegründet, als Philipp Thermondo damals noch Heizkostensenken gegründet hat. Wir hatten ähnliche Schwierigkeiten, er im Heizungsmarkt, ich im Photovoltaikmarkt. Aber das, was wir jetzt tun, ist eigentlich ein bisschen eher ein B2B-Geschäft. Und wir sind Dienstleister für die gesamte Branche. Also beispielsweise haben wir 350 Auftraggeber, die auf der Plattform tätig sind, die also Aufträge auf der Plattform einstellen in unterschiedlicher Intensität. Manche stellen sehr viele Aufträge ein, manche nutzen uns nur sozusagen als Lückenbüßer. Wir sind ein B2B-Dienstleister, das unterscheidet uns schon mal von der Endkundenmarke Thermondo. Dann sind wir im Bereich PV, Speicher und Ladeboxen unterwegs. Das ist ja klassischerweise nicht das Kerngeschäft von Thermondo. Mhm. Und wir sind rein fokussiert auf das Thema Montage. Denn das, was ich sehe, ich bin seit 2005 in der Photovoltaik, ist, wir hatten 2005 bis 2010 eine Knappheit bei den Komponenten. Ja, da war es schwierig, PV-Komponenten, Wechselrichter und Module zu bekommen. 2011 bis 2017, das war die Zeit, wo ich die Greenergetic gegründet habe, und dann 2019 ist die Firma zu 100% an die Energy, von der Energy gekauft worden. Da war der Endkunde der Mangel. Das heißt, es war gar nicht einfach, Endkunden zu finden, die eine PV-Anlage, Speicher oder Ladebox kaufen wollten. Und heute, eigentlich seit Ende 2018, Anfang 2019, ist ein dramatischer Mangel im Bereich Montagekapazität. Mhm. Alles andere ist gegeben, aber die Montagekapazität, die Handwerker, die bauen, die fehlen.
Mhm. Und also wenn man dir jetzt so zuhört, dann überlege ich gerade, es gibt ja noch zahlreiche andere Player, ne? Also wie unique seid ihr da unterwegs? Was würdest du sagen? Wo sind komplett eure Alleinstellungsmerkmale und vielleicht auch sowas wie der, ich weiß nicht, unfaire Vorteil?
Ja, also ich glaube, was uns auszeichnet ist, wir sind sehr, sehr früh in die Richtung gegangen. Wir haben Ende 2018 uns entschlossen, wisst ihr was, eigentlich müssen wir das Thema Handwerker und Knappheiten im Handwerkerbereich angehen, denn Ende 2018 hat sich erstmals abgezeichnet, nachdem es ja lange herbeigeredet wurde, dass erstens die Photovoltaik wieder an Fahrt aufnimmt und zweitens auch das ganze Thema EV-Charging, also E-Mobilität, endlich mal auch wirklich in die Masse gekommen ist. Und das führte eben zu einem schon damals prognostizierbaren massiven Knappheit von Montagekapazitäten. Wir haben also, glaube ich, mit die ersten waren wir, die das Geschäftsmodell transparent machen von Montagekapazitäten und das effizientere Gestalten von Montagekapazitäten im Markt entdeckt haben. Heute gibt es einige inzwischen schon, also Matthias Hammer zum Beispiel, der Gründer von Senec, kauft sich gerade Handwerksbuden zusammen. Das ist ja dieses viel gehypte Micro M&A. Dann haben wir den Philipp Schröder, der ja auch im gleichen Modell unterwegs ist. Unser Modell ist ein bisschen was anderes. Wir sagen, dass wir ausgehend von der Plattform, in der wir als B2B-Dienstleister viele Auftraggeber mit vielen Installateuren zusammenbringen, auch zunehmend selber diese Kapazitäten bereitstellen wollen, schlicht und ergreifend, um sicher zu sein, dass unsere Plattform performant die Kunden, also die B2B-Kunden, die Auftraggeber zufriedenstellt. Und das ist von daher das gleiche Geschäft, aber ein etwas unterschiedlicher Ansatz, und wir glauben, dass der deswegen wichtig ist und richtig ist. Also beide Ansätze haben ihre Berechtigung, aber wir glauben, dass der Ansatz, selber Strukturen aufzubauen, der richtigere ist, weil es ist gar nicht einfach, und das kenne ich aus meiner Zeit, wo ich für Energieversorger White Label PV-Speicher Ladeboxen verkauft habe und wo die auch angefangen haben, Handwerksbetriebe zu kaufen. Das ist ja nicht ganz neu, sondern das haben Energieversorger schon 2016/17 begonnen zu tun, habe ich festgestellt, es ist verdammt schwer, sich einen Haufen Handwerksbetriebe zusammenzukaufen, diese zu harmonisieren und in einen digitalen Gesamtprozess einzubetten. Da kann man mal eine E.ON fragen, da kann man mal eine Innogy fragen und andere. Das ist nicht einfach. Und insofern habe ich vor dieser Aufgabe großen Respekt. Und ich glaube, dass wir vermutlich mit diesem Ansatz, selber diese Strukturen aufzubauen und an einem sehr digitalen und prozesseffizienten System zu kultivieren, besser fahren.
Jetzt hast du gerade gesagt, eine E.ON kann man fragen oder Innogy, bei euch ja eingestiegen, Enoke Ventures oder Eneco Ventures, Eneco, ne? Also von dem Energieversorger aus Holland, und auch Christoph Ostermann, der Gründer von Sonnen, die ja von, ich glaube, Shell gekauft wurden. Ne? Und damit die Frage eben, braucht es denn diese Fachexpertise, um euer Businessmodell auch irgendwie im Detail zu verstehen, um auch einschätzen zu können, dass da was Brillantes entsteht?
Also grundsätzlich sind wir natürlich anders als, du hast gerade Thermondo genannt, ne? Als Thermondo sind wir ein B2B-Markt und ein B2B-Geschäftsmodell. Grundsätzlich glaube ich, und das ist in meiner Historie eigentlich immer so gewesen, dass man schneller auf Ballhöhe ist mit Investoren, die das Geschäft verstehen. Die fragen vielleicht auch ein bisschen kritischer, aber man ist eben schneller dran. Und die bringen auch aus meiner Sicht schneller merkbaren und nutzbaren Input. Insofern bin ich ganz froh, dass wir uns in dem Fall mit einem Investor aus der Branche, das ist ja ein Corporate Venture Capital Unternehmen letztlich, ne, die Eneco Ventures, zusammengetan haben, die uns auch übrigens schon ganz konkret mit, obwohl wir erst vor anderthalb Monaten geclosed haben, mit Geschäft auch bereichert haben. Also das ist wirklich eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Ich habe mir vorher, wir hatten die angenehme Situation, dass wir tatsächlich überzeichnet waren. Das heißt, wir hatten mehrere, die gesagt haben, wir wollen. Wir haben uns aktiv, bewusst und freiwillig für die Eneco Ventures entschieden, weil wir gesagt haben, das, was die gebracht haben und auch die Erfahrung, die ich von anderen berichtet bekommen habe, gibt ja einige, die unter anderem der Philipp Pauster, aber auch der Jochen Schwill von Nextkraftwerke, die waren durchweg sehr positiv, die Eneco als Gesellschafter zu haben. Und das ist etwas, was ich jetzt auch tatsächlich teilen kann. Und das ist nicht immer so. Also VCs, da gibt es ja, ich sage immer, es gibt immer so die Zeit vor dem Closing und die Zeit nach dem Closing. Und vor dem Closing ist das alles natürlich sehr, sehr nett. In dem Moment, wo man sich einen Investor auf ein Cap-Table geholt hat, zeigt der sein wahres Ich. Und das kann mal gut, mal schlecht sein. In dem Fall bin ich sehr zufrieden und es war sehr, sehr angenehm.
Temondo, die haben ja über 60 Millionen Euro eingesammelt. Ne? Nichtsdestotrotz hat man immer wieder munkeln hören, es läuft auch nicht so ganz einfach. Wo geht denn bei euch die Reise hin? Und was sind denn vielleicht auch so die Challenges, die du siehst? Welche Bottlenecks entstehen da? Und was könnten vielleicht so Erwartungen auch an den Markt sein, die ja erst noch, weiß nicht, der Beweisführung unterzogen werden müssen?
Absolut, ja. Also wir sind ja ein B2B Geschäftsmodell und insofern per se schon einmal weniger marketinglastig, und das ist ja auch aus der Historie, das war bei Greenergetic ähnlich, wir hatten einen sehr B2B-Fokus, wir haben weniger auf Endkundenmarke abgestellt. Das hat Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile ist, dass man insgesamt, wenn man weniger ins Marketing investiert, auch deutlich weniger Geld ausgibt. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich von der Wertschöpfung deutlich schlanker sind. Wir fokussieren uns auf die Umsetzung von qualitativer Montage. Wir fokussieren uns nicht auf den Vertrieb, auf die Produkte, also auf den Produkteinkauf oder eigene Produkte, wie es ja der Philipp jetzt auch gemacht hat, ne, ein eigenes Produkt aufzubauen, einen eigenen Heizungsbox in den Markt zu bringen, sondern wir sind da sehr schlank und sehr fokussiert auf die exzellente Umsetzung von Montagekapazität für unsere Auftraggeber. Damit haben wir uns im Markt schon einen Namen gemacht und deswegen haben wir auch größtenteils Großkonzerne, die uns beauftragen, die auch bereit sind, eine gewisse Zahlungs- oder die eine gewisse Bezahlungsbereitschaft an den Tag legen, weil sie sagen, es ist mir was wert, wenn ich weiß, dass da jemand mit vernünftig gekleidet, mit einem anständigen Auto zu meinem Kunden fährt und dort eine Anlage installiert. Das ist denen sehr, sehr wichtig. Wir sind also nicht einfach nur der Schraubertrupp, der da irgendwie angerockt kommt, auf dem Bock pennt und am nächsten Tag noch ein paar Flaschen Bier im Hals die Anlage weiterbaut. Also da wird viel auf Qualität gelegt, Wert gelegt, auch ist allerdings bei uns die Herausforderung, die Qualität zu delivern. Und natürlich haben wir jeden Tag Themen mit Handwerkern. Das wird jeder, der ein Handwerks-Startup hat, bestätigen. Das ist eine der Hauptaufgaben. Und deswegen bin ich auch so froh, darüber ein sehr hybrides Gründerteam zu haben. Wir haben bei uns in dem Vierer-Team Leute, die wirklich Handwerk verstehen und das seit Jahren machen und skalierbare Handwerksgeschäfte aufgebaut haben, wie der Klaus. Wir haben Leute, die sehr charismatisch die Handwerker führen können. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne, dass man diese Mischung aus fordern und gleichzeitig aber auch belohnen hinbekommt. Und dann haben wir Digitalleute wie mein Mitgründer, der Till, der eben wirklich in digitalen Prozessen denkt, handelt und alles versucht zu automatisieren, was irgendwie automatisierbar ist.
Ja, und dann nochmal vielleicht kurz die letzte Frage dann eben, wie groß kann das mal werden? Ich habe ja gerade 60 Millionen bei Temondo angesprochen. Wo seht ihr denn für euch so das Limit?
Ja, also einer der Hauptvorteile, die, glaube ich, unser Investor Eneco gesehen hat, die konnten erst gar nicht glauben, wie effizient, mit wie wenig Cashburn wir das, was wir bisher geschafft haben, also die sind eingestiegen, als wir schon 4 laufende Hubs hatten, als wir einen liquiden Marktplatz vorweisen konnten und mit verhältnismäßig wenig Kapital das Ganze hochgezogen werden konnte. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns die Temondos oder auch die Enpals anschauen, dass wir dort vom Cash-Invest, vom benötigten Cash deutlich niedriger liegen. Bei ähnlich erreichbaren Umsatzgrößenordnungen. Und wenn ich mir B2B-Modelle anschaue, dann ist allenfalls das Thema, dass ich nicht den direkten Zugriff auf den Kunden habe. Wir sind ja immer als Dienstleister für einen anderen, als Dienstleister für eine E.ON oder Vattenfall oder wen auch immer tätig, ne, sodass wir also nicht den direkten Draht zum Kunden haben, obwohl wir beim Kunden sitzen. Das allerdings ändern wir in Zukunft, indem wir eben auch zunehmend eigene Leistungen unseren Auftraggebern anbieten, die sie einfach mitnehmen können, die das Kundenerlebnis dann verbessern. Und damit kommen wir dann auch in eine tiefergehende Wertschöpfung rein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir mit deutlich weniger Kapital als beispielsweise das, was diese endkundengetriebenen Markenunternehmen benötigen, auskommen, um ähnlich große Traction im Markt zu generieren und Umsätze zu generieren.
Und das siehst du auch als ein international mögliches Thema dann dementsprechend?
Absolut. Ich habe jetzt gerade, obwohl wir das eigentlich nicht möchten, wir möchten uns eigentlich jetzt erstmal auf Deutschland fokussieren, aber meine Historie ist ja PV Exchange. Ich habe 2005 bis 2011 mit Freunden in Berlin die PV Exchange mit aufgebaut und da waren wir sehr schnell international. Also das juckt mich schon in den Fingern, aber aktuell haben wir so viel Geschäft in Deutschland, dass wir zurzeit nicht daran denken, international zu gehen, aber wir haben den einen oder anderen Partner. Wenn man seit einer gefühlten Ewigkeit in der PV-Branche ist, dann kennt man ja eigentlich in ganz Europa die Leute und die Plattform, die wir haben, die Matching-Plattform, auf der Auftraggeber an Installateure Aufträge vergeben können und über diese übrigens auch die Aufträge managen können. Ne? Diese Leistungen, die können wir auch schnell internationalisieren. Der Aufbau von eigenen Montage-Hubs wird dann ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, dass wir mit der Plattform, die wir gebaut haben und im Einsatz haben, ein ganz wichtiges Problem im Markt lösen und das ist aktuell übrigens von den meisten noch gar nicht so stark verstanden. Ich gebe ein Beispiel, wenn ein Handwerker für 5 verschiedene Auftraggeber tätig ist, dann hat er das Problem, dass er im schlimmsten Fall 5 verschiedene Systeme bedienen muss, 5 verschiedene Prozesse hat. Und das ist etwas, was wir auf der IT-Seite als Installion versuchen zu lösen, indem wir sagen, wir haben hier eine Plattform, über die können Aufträge vergeben werden. Und über diese Plattform können auch die Aufträge zwischen dem Auftraggeber und dem Installateur gemanagt werden. Das heißt, Dokumente hochgeladen werden und so weiter. Und die Installateure werden früher oder später den Auftraggebern sagen, das ist ein Stück weit unsere Ratio, weißt du was, stell den Auftrag bitte nicht in deinem Tool ein, sondern stell ihn bitte bei Installion ein. Da hole ich mir ihn ab und da lade ich auch meine Dokumente hoch, weil ich habe überhaupt keine Lust als Installateur, 6 verschiedene Portale für 6 verschiedene Auftraggeber zu bedienen. Das ist jetzt zugegeben ein bisschen verkürzt dargestellt, aber in die Richtung wird es gehen und wir glauben, dass wir, wenn wir es schaffen, eine solche Art Metaportal im Markt zu bedienen, dass wir damit für den Handwerker deutliche Komplexität reduzieren und für Auftraggeber die Möglichkeit geben, mit deutlich mehr Handwerkern auch prozesseffizient zusammenzuarbeiten. Insofern ist das auf unserer digitalen Journey die Hauptaufgabe, während auf dem im Montagebereich unsere Hauptaufgabe ist, natürlich qualitativ hochwertig bundesweit Montagen abzuliefern.
Super. Du Florian, dann dafür viel Erfolg erstmal. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid. Ne? Das ist ein spannendes Thema und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Erstmal viel Erfolg für die nächsten Schritte.
Super. Dann ganz herzlichen Dank, Jan.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es 2 sehr, sehr spannende Gespräche. Immer wieder cool zu sehen, welche Geschäftsmodelle sich Leute einfallen lassen und wie sie diese dann auch exekutieren. Von daher, hier hatten wir wieder 2 Beispiele, die hatten wir so im Podcast hier noch nicht. Von daher umso spannender, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, dann empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst, wir freuen uns immer über Weiterempfehlungen auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter oder dem Social Network eurer Wahl. Und oder hinterlasst eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Dann erreichen wir noch mehr Leute und ihr wisst ja, unsere Mission ist, Deutschland soll digitaler und auch schlauer werden. Von daher, vielen Dank dafür und ja, ansonsten euch noch einen wundervollen Tag und ja, bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.